Echt? Habe ich wahrscheinlich zweimal. So, guten Morgen. Einen schönen Gruß auch von mir hier. Ja, es kommt immer in vielen Situationen darauf an, dass man jemanden hat, der einem helfen kann. Ne? Auch bei der Technik, danke. Und so ist es überhaupt ja in unserem Leben, dass es oft darauf ankommt, dass wir jemanden an der Seite haben, der uns unterstützen kann. Es ist entscheidend, wer uns begleitet, dass wir vielleicht in einer schwierigen Situation Hilfe bekommen können. Stell dir vielleicht mal Folgendes vor. Du bist mit deinem Auto unterwegs und du hast noch einige hundert Kilometer vor dir, also eine längere Strecke. Aber plötzlich bleibt der Wagen stehen. Du kannst vielleicht gerade noch von der Fahrbahn so an die Seite fahren und da anhalten, aber danach tut sich einfach nichts mehr. Das Auto springt einfach nicht mehr an. Und du versuchst natürlich, was man so tut in solchen Situationen, du versuchst natürlich den Pannenservice zu erreichen, doch, und das haben meine Frau und ich mal vor ein paar Jahren tatsächlich erlebt, die Hotline ist wegen eines akuten Wintereinbruchs, also ein bisschen mehr als heute hier, wegen eines akuten Wintereinbruchs völlig überlastet. Es ist kein Durchkommen mehr. Erreichst einfach keinen. Das ist schlecht. Und dann fragt man sich in so einer Situation, Mensch, wie gut wäre es, wenn ich jetzt auf dem Beifahrersitz jemanden sitzen hätte mit echter Fachkenntnis. Das könnte weiterhelfen. Na, es kommt drauf an, wen man an der Seite hat. Das ist natürlich in vielen anderen Lebensbereichen auch so. Es kommt darauf an, wen man an der Seite hat. Ob das um handwerkliche Herausforderungen geht, vielleicht, oder um komplizierte rechtliche Fragestellungen, oder vielleicht um sehr zeitraubende Anforderungen einfach. Es kommt immer darauf an, wer ist an meiner Seite. Gibt's da jemanden, der mich unterstützen kann, der mir helfen kann, der mich weiterbringt, der mir zur Seite steht. Und daran entscheidet sich dann auch, was machbar ist in unserem Leben und wie zuversichtlich wir überhaupt durchs Leben gehen können. Was wäre denn eigentlich, wenn Gott an unserer Seite wäre? Wie wäre das eigentlich mit ihm, mit seiner Unterstützung? Mit seiner Hilfe, mit seiner Weisheit und mit seiner Zugewandtheit durchs Leben zu gehen. Wie wäre das, wenn Gott für uns ist? Wenn Gott für dich ist? Paulus schreibt ja genau das und wir haben es vorhin schon gehört und wir haben es auch gesungen eben. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Und natürlich, die Antwort, die schreibt er nicht auf, aber sie klingt uns sofort in den Ohren. Nein, niemand kann dann wider uns, kann dann gegen uns sein. Wenn Gott für uns ist, wenn wir ihn auf unserer Seite wissen, wessen Angriffe können uns dann noch gefährden? Oder welche Herausforderungen können uns noch lähmen? Welche Lasten beschweren? Oder was kann uns noch ängstigen? Auch heute, wenn wir den Totensonntag haben oder Ewigkeitssonntag und so unserer Sterblichkeit uns bewusst werden, dann hat das ja auch darauf Auswirkungen und auch dafür eine Bedeutung, dass wir selbst dem Tod dann anders entgegentreten können. Aber kann man das wissen, dass Gott für uns ist? Kann man das wissen, dass Gott so fest an unserer Seite steht? Dass wir uns darauf wirklich verlassen können, dass das auch so bleibt? Unser Thema lautet so, Gott ist für uns. Und wir werden in Römer 8 weiterlesen, in diesem ja sehr mutmachenden und eindrucksvollen Kapitel und uns dieser Argumentation widmen von Paulus, warum er so gewiss ist und warum er ja auch überhaupt keinen Zweifel daran lässt, dass das tatsächlich stimmt, dass Gott für uns ist. Gott ist für uns. Er sagt es uns und er sagt uns auch, du kannst es wissen, du kannst dir sicher sein, du kannst diese Gewissheit haben, Gott ist für dich, er ist an deiner Seite. Ich lese uns den Predigttext. Ich muss auch das hier einschalten und dann klappt es bestimmt auch. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Was wollen wir nun hierzu sagen? Paulus, er fasst also zusammen, er zieht die Schlussfolgerung aus allem vorher Ausgeführten und ich glaube, er fasst jetzt nicht nur zusammen aus Römer 8, das sicherlich in Besonderem, sondern im Grunde fasst er zusammen aus allem, was er bisher in Römer 1 bis 8 so ausgeführt hat. Und dann hören wir hier oder wir lesen hier, ihr könnt es sehen an den ganzen Fragezeichen auf dieser Folie, wir hören hier eine ganze Menge Fragen. Und es sind eigentlich alles rhetorische Fragen. Rhetorische Fragen, die die Antwort im Grunde schon mitgeben, wo die Antwort klar ist. Aber Paulus stellt sie uns, dass wir das Gesagte ja wirklich auf uns persönlich beziehen. Dass wir so eingeladen werden und eingeladen sind, hier mitzudenken, dass wir zu einer Gewissheit langen, die wirklich so tief sitzt und unsere Emotionen und Überzeugungen dann auch prägt. Gott ist für uns. Ja, er ist an unserer Seite. Und Paulus nennt auch Gründe. Er führt im Grunde 3 Gründe aus. 3 ganz wichtige Gründe, die das belegen. Es ist ja nicht nur so ein Gefühl, was Paulus hat oder so ein Wunsch, den er hat. Ach, wie schön wäre das doch, wenn Gott für uns wäre. Oder bestimmt ist er für uns. Nein, Paulus hat Gründe. Er nennt handfeste Gründe und Beweise für diese Überzeugung. Und das Erste, und das ist eigentlich auch das Wichtigste, das ist dieser ultimative Beweis für Paulus, dass Gott für uns ist. Er gab nämlich Jesus. Er gab Jesus. Dass Gott für uns ist, sehen wir vor allen Dingen daran. Natürlich sehen wir es auch daran, an der wunderbaren Welt, die Gott für uns geschaffen hat. Wir gehen draußen durch die Natur und es erfreut unser Herz, es zaubert uns ein Lächeln auf die Lippen, es führt zu guter Laune, was weiß ich. Wir sind auch versorgt in dieser guten Welt, wir können uns Dinge beschaffen, die wir zum Leben brauchen. Natürlich zeigt das auch die Güte Gottes. Aber der stärkste Beweis, der ultimative Beweis, dass Gott an unserer Seite steht, sehen wir in dieser Tatsache, dass Gott seinen Sohn, dass er Jesus für uns gegeben hat. Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, das ist die einzigartige Demonstration seiner Liebe zu uns schlechthin. Dass Gott seinen Sohn für uns nicht verschont hat, lässt keinen Zweifel mehr hier möglich. Es ist kein Raum mehr für irgendwelchen Zweifel. Es ist klar, dieser Gott, dieser gütige Gott, dieser Vater unseres Herrn Jesus Christus, er ist tatsächlich voll und ganz, ohne Einschränkung, ohne Ausnahme und Bedingungen für uns. Vielleicht hast du bei deiner Arbeit einen richtig guten Vorgesetzten. Vielleicht hast du so einen Chef, der dich nicht nur als Arbeitskraft, sondern als Menschen betrachtet. Jemanden, bei dem du das Gefühl hast, der steht hinter mir. Auf den kann ich mich wirklich verlassen. Und er würde mich auch in jeder schwierigen Lage unterstützen. Auf den kann man einfach zählen. Vielleicht hast du auch einen guten Freund, oder eine gute Freundin, jemanden, von dem du sagst, bei jeder Not, in jeder schweren Lage, er oder sie wäre für mich da, keine Frage. Da könnte ich nachts um 2:30 anrufen, wenn ich Sorgen hätte. Er oder sie wird rangehen. Und wenn ich unangemeldet vor der Tür stehen sollte, kein Problem, ich dürfte jederzeit reinkommen. Oder vielleicht musst du auch mal an deine Eltern denken, wenn du sie positiv erlebt hast. An diese zwei Menschen, die seit Jahrzehnten dich immer mit Liebe umsorgt haben, die mit viel Zeit, mit großem Verständnis für dich da waren, die dich schon als Baby so rund um die Uhr, 24 Stunden, 7 Tage die Woche umsorgt und gehegt haben und die dir später so, als du größer wurdest, als Schulkind, die ersten Türen geöffnet haben, die ersten Türen in diese Welt hinein, die dich getröstet haben, als du vielleicht wegen Krankheit einen Kindergeburtstag versäumt hast und tief traurig warst. Oder die sich für dich eingesetzt haben, wenn es mal Streit gegeben hat mit anderen. Und die auch später, als du dann größer wurdest, Teenager, Jugendlicher warst, zu dir das Band nie so haben abreißen lassen, auch wenn du vielleicht ihre Wertschätzung und ihre Unterstützung, ihre Bemühungen ja nie mit der, ja vielleicht mit der angemessenen Reaktion so begegnet bist. Wenn du solche Eltern hast, dann weißt du sicherlich, selbst wenn alles zerbricht, wenn mein Leben ganz unglückliche Wendungen nimmt, wenn ich vielleicht auch das totale Scheitern und Versagen erlebe und wenn keiner mehr zu mir stehen sollte, sie, meine Eltern, sie werden mich doch immer lieben. Sie werden doch immer für mich da sein. Sie werden doch immer eine offene Tür für mich haben. Solange sie können, solange sie da sind. Sie sind schließlich meine Eltern. Ihr Lieben, wenn es sowas derart schon in unseren menschlichen Beziehungen gibt, in unserem menschlichen Bereich, ja, wie viel mehr können wir dann doch gewiss sein, dass ein Gott, der einst sein Bestes, der einst wirklich sein Wertvollstes, seinen Sohn Jesus Christus für uns gab, dass er auch zukünftig unwiderruflich und ausnahmslos auf unserer Seite steht. Unser Gott hat seinen Sohn dahingegeben. Er hat ihn nicht in letzter Sekunde verschont, so wie das bei Abraham und seinem Sohn Isaak der Fall war. Ihn verschonte Gott. Nein, er hat ihn dahingegeben für uns, auch für dich. In Jesus Christus hat Gott also ein für alle Mal unmissverständlich seine guten, seine liebevollen Absichten für dich unter Beweis gestellt. Dort am Kreuz von Golgatha hat Gott seine tiefe und grenzenlose Liebe aufs Stärkste erwiesen. Da gibt es keinen Zweifel mehr. Da ist kein Raum mehr für den geringsten Zweifel. Ja, dieser Gott, dieser Vater im Himmel, er ist tatsächlich voll und ganz ohne Einschränkung und Ausnahme für uns. Und wenn du auf Jesus schaust und wenn du auf das Kreuz schaust, auf sein Sterben am Kreuz blickst, dann siehst du das, dann siehst du diesen ultimativen Beweis der Liebe Gottes, er gab Jesus. Und du weißt, Gottes für dich. Paulus schreibt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und die Antwort auf diese Frage ist ja wieder eine rhetorische Frage. Sie kann ja nur lauten, ja, natürlich. Natürlich, Gott wird uns alles schenken. Wer einmal so eindrücklich und unmissverständlich seine Liebe gezeigt hat, das so unter Beweis gestellt hat, wie sollte er uns dann zukünftig noch irgendetwas vorenthalten? Auf ihn können wir uns dann doch auch fortan verlassen. Er wird uns alles schenken. Er wird uns alles schenken. Sicherlich soll das nicht bedeuten, dass er uns alles schenkt, was wir so für wünschenswert halten in unserer Kurzsichtigkeit. Aber wir dürfen schon sicher sein, dass Gott uns nichts vorenthalten wird, in dem Sinne, dass er etwas für uns Gutes ja einfach von uns zurückhalten würde. Ich meine, wenn da ein Gott ist, der sein Wertvollstes und der sein Kostbarstes, seinen einzigen Sohn, Jesus gegeben hat, dann wird dieser Gott doch nicht fortan knausrig sein, wenn es um andere Segnungen geht. Wir dürfen Gott und seiner Güte, wir dürfen ihm und seiner Freigebigkeit, seiner Großzügigkeit vertrauen. Du darfst ihm vertrauen, wenn dich vielleicht Zukunftssorgen belasten. Und du dich fragst, was kommt da nur auf uns zu? Oder wenn du dir vielleicht ganz persönliche Gedanken machst, das noch ein bisschen persönlicher runterbrichst und dich vielleicht fragst, was wird denn einmal werden aus meinen Kindern oder meinen Enkelkindern? Wie wird die Welt sein, in der sie leben werden? Du darfst ihm auch vertrauen, wenn du dich vielleicht übersehen oder einsam fühlst. Oder wenn bei aller Arbeit und allen Anforderungen, in denen du gestellt bist, dir die Kräfte und die Nerven so langsam verloren gehen und du dich fragst, wie schaffe ich das hier noch, das noch länger durchzuhalten? Nehmen wir unseren Gott in den Blick. Nehmen wir unseren Gott in den Blick, der sein Bestes, der sein Wertvollstes uns gegeben hat. Dieser gute und dieser großzügige Gott, dieser Vater im Himmel, der seine Liebe aufs Eindrucksvollste erwiesen hat, wird nicht in kleinlicher Spitzfindigkeit seine Segnungen zurückhalten. Dieser Gott ist für uns. Er wird uns alles schenken. Er wird uns alles schenken, was wir bedürfen. Ein zweites, was Paulus hier ausführt, woran können wir das sehen, dass Gott für uns ist? Es gibt diesen sicheren Grund, diese sichere Grundlage. Er macht gerecht. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Paulus nimmt uns mit in diesem Vers, in so eine Szene, die gewissermaßen vor dem Endgericht Gottes spielt. Er nimmt uns also mit so in die Zukunft vor den großen weißen Thron. Und er nimmt uns mit in diese Szene, wenn einmal alle Menschen sich vor Gott, sich vor ihrem Schöpfer verantworten müssen. Wie wird das sein? Wie wird das sein für diejenigen, besonders die ihr Leben auf Jesus Christus gegründet haben? Wie wird das ausgehen für alle diejenigen, die ihr Vertrauen auf Jesus und seinen Tod am Kreuz gesetzt haben? Natürlich wird es Versuche geben, uns zu beschuldigen und zu beschämen. Satan ist der Ankläger von Anfang an und wir wissen aus dem Buch Hiob, wie er selbst bei dem Frömmsten mit größtem Nachdruck nach irgendetwas Dunklem sucht, nach irgendetwas sucht, was er ihm vorhalten kann. Und wir ahnen und wir wissen, dass er auch bei uns fündig werden wird. Und gerade darum ist diese glasklare Aussage hier im Wort Gottes an dieser Stelle so befreiend. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Ja, da mag es noch Leute geben. Aber wie heißt es weiter? Gott ist hier, der gerecht macht. Gott ist hier, der gerecht macht. Also alle Anschuldigungsversuche, so plausibel und berechtigt sie vielleicht sein mögen, sie werden keinerlei Erfolg haben. Denn im Sühnetod Jesu, da ist Gottes Gerechtigkeit wirksam geworden. All unsere Schuld, unser ganzes Versagen, das ist doch schon auf ihn gelegt worden. Christus hat es doch schon getragen. Die Strafe wurde bereits an ihm vollzogen. Gottes Zorn wurde auf Jesus gelegt und der Gerechtigkeit Gottes ist Genüge getan. Denken wir mal einen Moment zurück. Als Jesus stirbt, die Evangelien berichten uns das ja sehr ausführlich, als Jesus stirbt, da ruft er etwas von größter Bedeutung aus. Dort am Kreuz, direkt vor seinem Tod. Jesus sagt, oder er ruft, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Auf Griechisch besteht dieser Ausdruck Jesu nur aus einem Wort. Tetelestai heißt es dort. Tetelestai, das ist in der Vergangenheitsform formuliert und es bedeutet wörtlich so viel wie es ist fertig. Es ist fertig. Es ist das Wort, das ein Baumeister benutzen würde, wenn er den letzten Dachziegel so auf ein neues Haus setzt. Oder es ist das Wort, was vielleicht ein Ehepaar benutzen würde, wenn es nach 25 Jahren seinen Immobilienkredit fertig abbezahlt hat. Tetelestai. Es ist fertig. Die Schuld ist bezahlt. Es ist vorbei. Es ist vollbracht. Und das ist der Grund, warum alle Anschuldigungsversuche hier scheitern müssen. Gott hat uns gerecht gemacht. Gott hat uns Gerechte gemacht. Christus ist für uns gestorben. Er hat alle meine Sünden getragen. Alle Schuld ist gesühnt. Und ich bin freigesprochen. Ich bin gerecht gesprochen. Ich bin gerecht gemacht durch ihn. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Im Übrigen, sind diese Gedanken für dich und für uns auch dann sehr bedeutsam, wenn diese Szene mit dem Endgericht, ja, wenn dir das vielleicht noch ein bisschen weit weg erscheint oder vielleicht zu abstrakt, unvorstellbar erscheint. Denn diese Wahrheit, die hat auch im Hier und Jetzt ihre Bedeutung. Sie ist auch eine erstklassige Medizin gegen das schlechte Gewissen und gegen Selbstverurteilung. Zunächst einmal ist das schlechte Gewissen ja durchaus etwas Gutes. Ne? Es macht uns aufmerksam auf Fehler. Es weist uns hin auf Irrwege, die wir gegangen sind. Und wir erkennen, wo wir versagt haben oder was wir versäumt haben, wo wir Korrektur brauchen. Doch die Frage stellt sich ja, wie gehst du damit um, wenn du immer wieder an der gleichen Stelle oder an einer ähnlichen Stelle Versagen erlebst? Wie gehst du mit diesem immer wiederkehrenden Scheitern um? Wie gehst du damit um, wenn du auch als Christ das erlebst, dass du dich in so einem nicht enden wollenden Kampf befindest? Manch einer ertappt sich ja vielleicht dabei, dass die Emotionen immer wieder mit ihm durchgehen und sich Wut und Jähzorn irgendwie Bahn brechen und dann andere Menschen das unberechtigterweise abkriegen und sich das an ihnen entlädt. Andere kämpfen mit Versuchungen unterschiedlicher Art. Vielleicht mit der Versuchung der Pornografie, stets nur einen Mausklick entfernt. Und wieder andere kämpfen permanent gegen den Neid. Den Neid auf reichere, auf schönere, auf gesündere, auf irgendwie erfolgreichere Menschen. Warum sie? Und warum nicht ich? Und dann meldet sich das schlechte Gewissen und nach jedem Scheitern und jedem verlorenen Kampf nimmt die innere Beschämung zu. Wie gehen wir um? Mit unserem Scheitern. Denn mal ehrlich, wir haben doch alle irgendwelche Leichen im Keller. Da ist doch keiner, der sagen kann, also bei mir gibt's da gar nichts. Dann hast du nur noch nicht genau hingeschaut wahrscheinlich. Viele, das ist nämlich auch die eine Möglichkeit, die relativieren das einfach, die relativieren ihr Scheitern. Das ist alles nicht so schlimm, das machen die anderen auch. Oder, naja, es gibt doch auch viel Positives in meinem Leben. Das ist nicht der gute, das ist nicht der gesunde Umgang mit Scheitern und Sünde. Wenn dich dein schlechtes Gewissen plagt, wenn sich dein Gewissen meldet, dann solltest du es nicht, ja, einfach wegschieben, dass du abstummst über die Zeit. Nein, du kannst damit auch noch ganz anders umgehen. Du musst es also nicht relativieren, du musst es auch nicht wegschieben, nicht betäuben, nicht leugnen oder auch nicht versuchen, dies durch anderes wieder auszugleichen. Du darfst etwas anderes tun. Du kannst etwas anderes tun. Du darfst es benennen und du darfst es bekennen. Und du darfst dafür Vergebung empfangen. Wir lesen bei Johannes in seinem ersten Brief diese Worte, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Du kannst also einfach selbst vor Gott kommen. Du kannst es vielleicht auch in Begleitung tun mit jemand anderem. In einem seelsorgerlichen Gespräch, auch das ist manchmal empfehlenswert. Aber was auch immer oder wie auch immer du es tust, wichtig ist, dass du das Gott sagst. Herr, ich habe dieses oder jenes getan oder nicht getan oder gedacht. Es tut mir leid. Ich bereue das, dass ich da nur auf mich fixiert gewesen bin. Vergib mir meinen Egoismus, mach mich frei davon. Und Gott wird dir, das ist diese Verheißung hier, Gott wird dir, wenn du es von Herzen ihm sagst, vergeben. Wir müssen uns von unserem Versagen und unserer Schuld nicht beschämen lassen. Wir sollen es auch nicht einfach relativieren. Wir dürfen es benennen. Das ist das Erste, das erstmal zu formulieren. Wir dürfen es bekennen, gottbewusst sagen, und wir dürfen Vergebung empfangen. Denn, Vers 33, wir gehen zurück zum Predigttext, wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Du kannst da alles sagen. Es wird nicht gegen dich verwandt, sozusagen. Gott ist hier, der gerecht macht. Und das bedeutet dann eben auch, du musst dich auch nicht selbst aburteilen. Du sollst dich auch nicht selbst aburteilen. Da ist Gott und der hat dich gerecht gemacht. Da ist Jesus, der hat das Werk vollbracht. Tetelestai, ne? Es ist vollbracht. Das ist der sichere Grund, auf dem wir stehen. Gott macht gerecht. Und da sehen wir, ja, dieser Gott ist für uns. Dieser Gott, er steht wirklich bedingungslos auf unserer Seite. Egal, was du ihm bringst und wofür du um Vergebung bittest. Er steht auf unserer Seite. Es ist vollbracht. Und zum Schluss das Dritte, der dritte Grund oder das Dritte, woran wir sehen, dass Gott tatsächlich auf unserer Seite steht. Es gibt noch eine feststehende Garantie, so habe ich es genannt. Jesus vertritt uns. Diese feststehende Garantie, wir dürfen das wissen, Jesus vertritt uns. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Jetzt steht also nicht mehr das Beschuldigen, sondern es wird nochmal gesteigert, es steht das Verdammen im Blickpunkt. Und der Apostel, er wirft eine Frage auf, und zwar, ob wir doch noch irgendwie, auf irgendeine Art und Weise von Gott getrennt werden könnten. Ist das möglich? Ist das denkbar, dass sich Gottes Blick, wodurch auch immer, von uns wendet? Dass er uns nicht mehr ansieht? In den Herbstferien, da waren wir ja als Familie, ich habe das schon mal erzählt hier, wir waren für einige Tage bei meinen Eltern gewesen in Hamburg. Und wir haben natürlich die Chance dort auch genutzt, um mal so das eine oder andere dort in der Großstadt zu unternehmen. Und wir sind unter anderem auf den Glockenturm der Hauptkirche St. Petri gestiegen. Das ist übrigens, das wusste ich gar nicht, mit 123 Metern der zweithöchste Aussichtspunkt auf einer Kirche in ganz Deutschland. Höher ist nur das Ulmer Münster, also die haben einen höheren Aussichtspunkt noch. Es gibt noch höhere Kirchen, aber die haben nicht so einen hohen Aussichtspunkt. Und als wir dort oben standen und dann so rundherum schauten auf die Hamburger Innenstadt, da sahen wir auf einmal etwas, was unsere Aufmerksamkeit so auf sich zog. Denn wir erblickten auf einer dieser Straßen da unten, erblickten wir eine Kolonne. Sie wurde angeführt von 2 oder 3 Polizeimotorrädern. Dann folgte ein Polizeiauto. Danach so einige schwarze Limousinen, so 2 oder 3, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und am Schluss wieder ein Polizeiauto. Und wir konnten sehen also, wie diese Kolonne sich da den Weg bahnte durch die Straßen und wie die auch an Kreuzungen offenbar stets grün hatten und da eben so ohne Probleme durchkamen. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Meine Frau und ich, wir haben uns natürlich gefragt, welche wichtigen Herrschaften wohl in diesen Autos sitzen, ne? Wer ist denn da wohl unterwegs gewesen? Keine Ahnung, also wir haben es nicht rausbekommen. Aber eins war jedenfalls klar. Solange diese Kolonne in unserer Sichtweite sich befand, na, wir haben noch versucht, die so einige Momente zu beobachten, da war unsere Aufmerksamkeit von allen anderen Dingen, die da unten so zu beobachten waren, die war abgezogen. Wir Menschen, wir können immer nur eine Sache in den Blick nehmen. Wir können immer nur eine Sache, eine Szene beobachten. Und das, was wir am aufregendsten, was wir so am spannendsten und interessantesten befinden, das bindet unsere Aufmerksamkeit. Und von allem anderen wenden wir den Blick ab. Könnte das bei Gott auch so sein? Könnte da etwas Ähnliches geschehen? Könnte das sein, dass sich Gottes Blick von uns abwendet? Dass er sich anderen zuwendet? Dass er sich anderen Menschen zuwendet? Schließlich gibt es doch da noch so unzähliges Alternatives, auf das er schauen kann. Gott blickt doch mit Sicherheit auf die Missionare, die ihre Heimat, die den ganzen Komfort, manchen Wohlstand vielleicht auch hinter sich lassen, um anderen Menschen das Evangelium zu bringen. Auf die schaut er doch bestimmt, oder? Gott schaut doch bestimmt auch auf die fromme Schwester in der Gemeinde, die wir kennen, die uns vielleicht vor Augen jetzt ist, so im Inneren, die den ganzen Tag immer wieder ausdauernd im Gebet vor Gott kommt. Und Gottes mitleidender Blick, der ruht doch sicherlich auch auf den ganzen Notleidenden in dieser Welt, in den unzähligen Kriegskrisengebieten, die voller Verzweiflung zu ihm schreien. Aber auf uns? Auf mir? Auf mir in meiner ganzen Durchschnittlichkeit und Unvollkommenheit, der ich so oft abgelenkt bin von Nebensächlichkeiten? Könnte das nicht doch sein, dass sich Gottes Blick, dass sich seine Aufmerksamkeit von uns abwendet? Könnte es nicht doch sein, dass wir von diesem Gott, der für uns ist, durch irgendetwas getrennt werden? Bei Gott ist es anders. Da ist es nicht so. Bei Gott ist es anders wegen und durch Jesus. Bei Gott ist es wegen Jesus anders. Denn Jesus Christus hat für uns gehandelt. Und Paulus erzählt das hier ja auf, wie Jesus Christus für uns handelt. Und er nennt hier drei Glieder, ne? Also drei Dinge. Der gestorben ist, der vielmehr, der auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Und im Grunde wird das hier gesteigert. Und es gipfelt eben darin, dass Jesus Christus uns vor Gott, dem Vater, vertritt. Er sitzt zur Rechten Gottes und vertritt uns dort. Denken wir vielleicht noch einen Moment weiter, ne? Oder nochmal zurück an diese Szene, die ich euch erzählt habe. Auf dem Kirchturm mit dieser Kolonne da unten, was uns so fasziniert hat. Was hätte es in diesem Augenblick gebraucht, um unsere Aufmerksamkeit wieder auf etwas anderes zu richten? Was hätte es gebraucht? Das ist eigentlich ganz einfach. Jemanden, der uns darauf hinweist. Das hätte es gebraucht. Jemanden, der uns vielleicht zuruft, schaut mal hier, schaut mal dort drüben hin. Guckt mal, da ist auch etwas Wichtiges. Und wir hätten natürlich unseren Blick gewandt und auch dahin geschaut. Wenn es hier heißt in unserem Text, dass Jesus uns zur Rechten Gottes vertritt, dass er dort im Thronsaal des Allmächtigen unser Vertreter ist, unser Repräsentant ist, dann ist eigentlich etwas ganz Ähnliches gemeint. Jesu beständiger Dienst, seine beständige Aufgabe ist es, Gott auf uns, Gott auf dich persönlich aufmerksam zu machen. Wenn Gott schon, und im Grunde ist das ja eigentlich für einen allmächtigen und allwissenden Gott unmöglich, wenn er schon uns aus dem Blick verlieren sollte. Und wie gesagt, schon das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Aber wenn das schon passieren sollte, dann ist da immer noch Jesus. Dann ist da unser Herr. Dann ist da unser Freund. Er vertritt uns. Immerwährend. Beharrlich, ausdauernd und unaufhörlich vor dem Vater, damit dessen Aufmerksamkeit, damit sein liebevoller Blick, damit das weiterhin auf uns ruht. Gott ist für uns und Gott bleibt für uns, alle Zeit. Die feststehende Garantie dafür ist, Jesus vertritt uns. Er ist unser allzeit präsenter Repräsentant im Thronsaal Gottes. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier. Der gestorben ist, ja vielmehr der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wir kommen zum Schluss, ne? Es ist entscheidend, wen wir an unserer Seite haben. Es ist wichtig, wer uns begleitet und uns unterstützen kann. Paulus schreibt, ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Wenn Gott für uns ist, ja, wer kann sich dann noch gegen uns richten? Wenn wir Gott auf unserer Seite wissen, wessen Angriffe können uns noch gefährden? Welche schlechten Nachrichten können uns noch ängstigen? Welche Lasten uns noch beschweren? Wie gut, dass wir das wissen, dass wir Gott an unserer Seite haben. Wie gut, dass Gottes Wort uns das hier auch so fest zusagt, dass da Gottes Unterstützung ist, seine Hilfe, seine Zugewandtheit, dass wir damit durchs Leben gehen können. Na, da ist der ultimative Beweis, das war das Erste. Gott gab Jesus. Er hat sein Bestes, sein Liebstes, sein Wertvollstes für uns gegeben und nicht verschont. Er hat seine Liebe zu uns dadurch demonstriert. Dieser Gott, der das getan hat, er wird auch zukünftig uns schenken, was wir brauchen und seine Segnungen nicht vorenthalten. Dann war da das Zweite, der sichere Grund. Gott hat uns gerecht gemacht. Da ist kein Platz mehr für irgendwelche Anklagen. Auch nicht für die Selbstverurteilung. Wir dürfen bekennen. Wir dürfen Vergebung empfangen. Gott ist für uns. Ganz gleich, was wir vor ihm bringen. Und dann ist da drittens diese feststehende Garantie. Wir sind durch Jesus vertreten. Er ist unser Repräsentant dort im Thronsaal Gottes, im Allerheiligsten. Er vertritt uns beharrlich und unaufhörlich vor dem Vater, damit sein liebevoller Blick weiterhin auf uns ruht. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Ja, Gott ist für uns. Das dürfen wir wissen. Gott ist für uns. Halleluja. Amen. Ja.